vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Anwesenheit. Ich will direkt loslegen. Der Titel, der ist so ein bisschen sperrig, aber ich denke, das wird im Laufe des Vortrags noch deutlicher werden. Ich fange mal an mit einer kleinen Analogie. Und zwar eine Analogie auf den Umgang mit dem Rechtspopulismus, wie er sich meiner Meinung nach so zugetragen hat. Jetzt bin ich nicht verheiratet, deswegen weiß ich nicht, wie eine Ehekrise so abläuft. Aber ich stelle mir das so vor, dass wenn es eine Ehekrise gibt, gibt es erstmal eine Verleugnung, dass eine Krise da ist. Der zweite Schritt ist Moralisieren. Man gibt sich wechselseitig die Schuld. Das dritte, im Idealfall, denke ich, wäre eine Ursachenanalyse und eine Therapie. Ja, wie kam es zur Krise? Was kann man jetzt tun? Und dann kann man gucken, was macht man? Man versöhnt sich oder trennt sich und kehrt zurück zum ganz normalen Unglück. Das ist auch ein bisschen mit dem Populismus so. Ich gehe da mal mit Blick auf Phase 1 und 2 drauf ein. Phase 1, Verleugnung. Das war ziemlich offensichtlich, denke ich, mit Blick auf Trump. Als Trump anfing mit der Kandidatur, wurde der verlacht. In der Öffentlichkeit, aber auch in der Wissenschaft. Ja. Nach dem Motto, wir haben gar kein Problem hier. Anscheinend haben wir doch eins. Trump ist jetzt Präsident. Also es funktioniert nicht, das Verleugnen ist klar. Zweite Phase, Moralisierung, die hatten wir, zum Teil haben wir sie noch immer, nämlich, dass man Populisten letztlich vorwirft, sie seien Antidemokraten und ihre Wähler seien irrational. Sie haben die Karikatur gesehen, ne? Da ist der Vorwurf, das ist eigentlich irrational, was sie machen. Und wechselseitig gibt es das natürlich von den Populisten auch, diese Moralisierung, ne? Gegen die etablierten Parteien, gegen die öffentlichen Medien und so. Also wechselseitige Moralisierung. Das funktioniert nicht. Es ist zum Teil kontraproduktiv. Ich denke, eine Moralisierung des Populismus führt zum Teil dazu, dass sie mehr Unterstützung bekommen. Okay, um jetzt ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen zu können und gewissermaßen die dritte Stufe zu erklimmen, der Ursachenanalyse, will ich genau da ansetzen. So, was ist die Struktur des Vortrags? Die Struktur ist, zuerst mal zu klären, was ist Rechtspopulismus? Ist, habe ich hier in Anführungsstriche gesetzt, weil letztlich sind es ja immer begriffliche Konstruktionen, die wir verwenden, um ein Phänomen zu verstehen. Und diese begrifflichen Konstruktionen spiegeln jetzt nicht das wahre Wesen der Wirklichkeit wider. Ja? Dessen müssen wir uns bewusst sein. Unsere Begriffe sind Konstruktionen. Da möchte ich einige vorstellen, auch einige theoretische Ansätze zur Deutung von Rechtspopulismus. Was ist das? Zweiter Schritt, da möchte ich über die Gründe des Aufstiegs des Populismus sprechen. Da mache ich gewissermaßen ein Erklärungs- oder Deutungsangebot, was recht stark darauf abhebt, einen Populismus zu verstehen, nachzuvollziehen, warum kam es eigentlich dazu. Und drittens werde ich ein ganz kurzes Fazit ziehen. Ich fange an mit dem ersten Schritt oder der ersten Frage, was ist das eigentlich oder was gibt es für Deutungsangebote, Begriffsangebote? Ich möchte mal zunächst auf ein kleines Problem hinweisen des Begriffs. Der Begriff ist ambivalent. Ja? Ambivalent in der Hinsicht, dass auf der einen Seite ein polemischer Begriff ist, wie man im Deutschen vielleicht sagen würde, ein Kampfbegriff. Auf der anderen Seite, und das macht ihn wissenschaftlich fruchtbar und relevant, ist es ein diagnostischer Begriff, der helfen kann, politische Phänomene zu verstehen, zu erklären, zu bewerten, sich zu orientieren. Und er ist auch ein Begriff, der, wenn man so will, ein Problemindikator ist. Für mich ist Populismus ein Problemindikator. Probleme der Demokratie werden damit benannt. Die Polemik, worin besteht die? Das ist eigentlich völlig klar. Sie besteht darin, dass die politischen Gegner, die man als Populisten dann bezeichnet, als Demagogen darstellt, im Sinne von Volksverführern etwa. Und hier ist zu beachten, dass Populist zumeist eben keine Selbstbeschreibung ist. Ja, also die wenigsten Politikerinnen und Politiker beschreiben sich selbst als Populisten, zumindest nicht hierzulande, sondern es ist ein Fall von Labeling. Ja, man bezeichnet andere als Populisten, meistens. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch Populismus als Selbstbezeichnung. Hier ein Zitat von Alexander Gauland. Ja, der wurde mal gefragt, was Populismus, was ist das eigentlich für ihn? Da meint er, ja, das ist nichts Negatives, sondern, Zitat Gauland, das heißt, dem Volk aufs Maul schauen, für mich ist Populismus nichts Verwerfliches. Hier ist die Referenz auf Luther, ne? Ja, der beansprucht hat, dem Volk aufs Maul zu schauen und gewissermaßen gegen die Experten der Theologie die Bibel in die Volkssprache übersetzt. Das ist hier der Anspruch oder die Selbstbeschreibung, Selbstrechtfertigung. Ähnliches finden wir bei Oscar Lafontaine. Zweites Problem des Begriffs, was man mitreflektieren muss, ist sowas wie eine Kulturrelativität, würde ich das mal nennen. Das heißt, die wertende Konnotation, also was so für Wertungen mitschwingen, wenn man von Populismus spricht, das ist relativ zur politischen Kultur. In Deutschland offenkundig eine eher negative Konnotation, gilt als antidemokratisch, antipluralistisch, zumindest in der Mehrheitsmeinung. In den USA eher positiv konnotiert, demokratischen Beiklang und im Sinne auch inhaltlich eine Politik für die ordinary people, für die einfachen Menschen. Das so als kleinen Warnhinweis vorweg, den man, denke ich, mitreflektieren muss, wenn man über Populismus spricht. Jetzt komme ich zu den Ansätzen, die ich Ihnen vorstellen will, aus der Sozialwissenschaft, wie man Populismus dort begreift. Da möchte ich drei vorstellen, weil ich die für ja, orientierend, sinnvoll und nützlich halte. Die widersprechen sich zum Teil ergänzen sie sich. Einmal Populismus verstanden als ein Stil, eine bestimmte Art Politik zu machen. Das zweite wäre Populismus als dünne Ideologie, klingt jetzt immer ein bisschen schräg, wird gleich noch erläutert, was das heißt. Und das dritte, das könnte etwas provozierend sein, Populismus als eine demokratische Reaktion, als ein demokratisches Reaktionsphänomen. Ich komme zum ersten Punkt, Populismus als politischer Stil. Was bedeutet das? Naja, ganz simpel, das bedeutet durch sein Betragen, durch seine Art des Redens und so weiter, Volksverbundenheit symbolisieren. Hier sind natürlich vor allem Politiker gemeint, Politikerinnen, die sich um Ämter bewerben. Ein Beispiel wäre die Currywurst im Wahlkampf oder Gerhard Schröder mit seinem unvergesslichen Satz, gib mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern. Anderes Beispiel wäre Nigel Farage von UKIP, also der populistische Führer, der den Brexit mit zu verantworten hat. Wenn der sich hat ablichten lassen vor der Presse, hat er meistens eine Kippe, also eine Zigarette in der Hand und ein Glas Bier. Ne? Populistischer Stil. Aber damit ist auch was Inhaltliches gemeint. Nämlich vermeintlich populäre Forderungen oder Ansichten zu artikulieren. Ja, also auch was Inhaltliches. In Deutschland die oft bemühte klare Kante, die man nur zeigen muss. Einige, gerade so Law and Order Politiker reden häufig so. Ne? Das ist, würde ich sagen, vor allem in Demokratien eigentlich unvermeidbar. Dieses Stilelement, populistisches Stilelement. Warum ist das so? Das ist so, weil die normative Grundidee von Demokratie, also wodurch wird Demokratie gerechtfertigt, ist anspruchsvoll. Sie lautet etwa von Lincoln hier, so, Government of the people, by the people and for the people. Ja, also Demokratie im Sinne der Bürger, der Bürgerin, für die Bürgerin und von den Bürgerinnen. Tatsächlich ist das nur sehr eingeschränkt der Fall. Ja, in Wirklichkeit sind unsere auch westlich-liberalen aufgeklärten Demokratien durch eine Herrschaft der Berufspolitiker, der politischen Elite und der Professionals charakterisiert. In der Politikwissenschaft wird das meist als demokratische Elitenherrschaft beschrieben, ja, als ein beschreibender Begriff. Das ist eigentlich die politische Wirklichkeit. Ne? Eliten, die sich zur Wahl stellen, die konkurrieren, aber gerade keine Volksherrschaft. Das muss legitimiert werden. Wie kann das sein, dass Eliten herrschen? Naja, das kennen Sie, das passiert durch Repräsentation. Ja? Dadurch wird das legitimiert durch die Wahl, aber auch durch Responsivität, ja, also durch das Eingehen auf die öffentliche Meinung, verbreitete Anliegen, Interessen und so weiter, aber eben auch durch den Stil, das auf die Bühne bringen von Volksverbundenheit, wenn man so will. Das hier ist ein Beispiel für einen populistischen Stil. Trump ist hier im Weißen Haus zu sehen, wie er Fast Food serviert. Ja. So, das hat eine Symbolik. Ja. Also es ist so ein bisschen aus der Not geboren, weil die haben dem ja den Geldhahn abgedreht. Und wenn der Geldhahn zu ist, gibt es auch nichts mehr zu essen. Deswegen musste Geld gespart werden. Was hat er gemacht? Na, er hat der Fast Food auffahren lassen. Auch dann, wenn prominente Gäste kamen. Ja. Leute aus der Elite. Ja. Da wird symbolisiert, ja guck mal hier, ich setze der den Würdenträgern, die mich besuchen kommen, das Fastfood vor, was ihr auch alle esst. So, das kann man jetzt irgendwie als eine billige Masche begreifen, aber es ist, denke ich, doch etwas, was auch in diese Richtung von Responsivität geht und populistischem Stil. Gut, also diesen populistischen Stil, den gibt es, denke ich, irgendwie immer. Nicht nur bei voll ausgebildeten Populisten. Deswegen brauchen wir mehr, um Populismus zu verstehen. Da kommen wir zum zweiten Ansatz. Populismus als eine dünne Ideologie. Warum das Ding jetzt dünn heißt, wird hoffentlich gleich noch deutlich. Der Ansatz ist vor allem von Kars Mudde geprägt worden. Dünn ist, heißt das Ding, weil diese Ideologie will sagen, diese Politikvorstellung oder diese Rhetorik von Politik, diese Art mit Politik zu mobilisieren, ist dünn, weil sie eigentlich nur auf zwei Elementen beruht. Erstes Element, es gibt angeblich eine korrupte Elite und es gibt ein gutes Volk. Ein dichotomisches Bild von politischen Akteuren, ja, was in dieser Ideologie transportiert wird. Und das zweite ist, es gibt sowas wie den Willen des Volks, einen einheitlichen Volkswillen, und der soll Richtschnur der Politik sein. Und die Populisten beanspruchen eben, das zu tun, den Volkswillen zu exekutieren. Das Ding ist nur deshalb dünn, weil das ist als solches erstmal nicht politikfähig. Ja, man muss, Politik hat auch was mit Inhalten zu tun. Deshalb muss diese Ideologie, wenn man sich damit um Ämter bewerben will, öffentliche Meinung beeinflussen will, mobilisieren will, muss man das füllen, inhaltlich programmatisch. Und das kann man, und das ist historisch auch passiert, mit unterschiedlichsten Programmatiken. Ja, es gab und gibt einen neoliberalen Populismus. Margaret Thatcher beispielsweise. Es gab und gibt sozialdemokratischen Populismus. Bernie Sanders in den USA. Ja. Auch der agitiert, wenn man so will, gegen die korrupte Oligarchie in den USA, gegen die Plutokratie. Verbindet das mit sozialdemokratischen Forderungen. So, ich will nur darauf hinweisen, dass eben historisch es sehr viele heterogene Populismen gibt, die aber mit diesem Formelement, dieser dünnen Ideologie, Politik gemacht haben. Es gibt also eine große Varianz des Populismus historisch. Ich komme jetzt dazu, das mal ein bisschen zu füllen mit Blick auf den aktuellen Rechtspopulismus. Das ist ja eigentlich auch das, was uns hier thematisch interessiert. Wie sieht da die dünne Ideologie des Rechtspopulismus aus? Ich würde sagen, sie hat eine Dreierstruktur. Die meisten Rechtspopulisten haben so eine mentale Landkarte von Politik, oder sie sprechen zumindest so, dass sie sagen, es gibt sowas wie das Volk, das echte gute Volk. Das wird von zwei Seiten bedroht, von einer korrupten Elite. Und korrupt hat hier eine Doppelbedeutung. So viel wie käuflich, aber auch so viel wie eigeninteressiert, abgehoben, ja, nicht nah an den Leuten. Und drittens bedrohliche Fremde. Ja, das ist gewissermaßen die formale Struktur. Und das wird nun inhaltlich in der Regel mit der Frank Decker hat es gestern schon erwähnt, wie er das nennt, programmatischen Gewinnerformel angefüllt. Was heißt das? Programmatische Gewinnerformel, na, das heißt, dass man damit eben Stimmen gewinnt. Was bedeutet das inhaltlich? Das bedeutet, dass rechtspopulistische Parteien in der Tendenz wohlfahrtsstaatliche Programmatiken haben, ja, für die Eingeborenen gewissermaßen, also was, was auch manchmal als Wohlfahrtschauvinismus bezeichnet wird, zu verbinden mit Nationalismus, einem Kulturkonservatismus und einer Parteienkritik, Kritik an der politischen Elite. Das ist nur eine Tendenz. Es gibt auch rechtspopulistische Parteien, die stärker neoliberale ökonomische Politiken machen. Aber es ist eine Tendenz. Worauf kann sich nun der Erfolg gründen? Der Erfolg kann sich gründen auf drei Wahlmotive, die denen zugrunde liegen. Das eine wäre Abstiegsangst. ja, was auch mit in die Mittelschicht reicht. Man ist vielleicht recht gut gestellt, hat aber Angst abzusteigen. Ein Identitätsbedürfnis und ein politischer Vertrauensverlust. Das ist die Decker-These. Nun will ich noch was ergänzen dazu, nämlich einen ziemlich interessanten Befund aus der Wahl- und Einstellungsforschung, dass es nämlich eine Gruppe gibt, Wählergruppe gibt, die tatsächlich nicht so gut repräsentiert wird von den Parteien. Die kann man bezeichnen als unzufriedene Linkskonservative. Das ist für so eher vermutlich hier liberal aufgeklärte Menschen wie uns ein bisschen merkwürdig, aber die gibt's wirklich. Das sind Leute, die sind wohlfahrtsstaatlich orientiert, also ökonomisch eher links. Kulturell sind sie aber konservativ. Ja? Und die werden nicht, für die gibt's keine Partei, die vollends passt. Ne? Und diese Lücke füllen Rechtspopulisten relativ gut mit diesem Mix. Ne? Das ist eine plausible These, denke ich. Das führt dann zu Paradoxien, dass nicht so ganz klar ist, was ist das eigentlich, Rechtspopulismus, wenn die wohlfahrtsstaatlich orientiert sind, aber irgendwie fremdenfeindlich und kulturell konservativ. Das hat dann sowas zur Folge, was die Neue Zürcher Zeitung mal gesagt hat über Front National, der jetzt nicht mehr so heißt. Er hat die Neue Zürcher Zeitung erschreckt gesagt, der Front National wird häufig als rechtsextrem etikettiert oder rechtspopulistisch. Das Wirtschaftsprogramm von Frankreichs stimmenstärkster Partei, das bezog sich auf eine Kommunalwahl, ist allerdings eher linksextrem, antikapitalistisch und marktfeindlich. Das ist jetzt keine Überraschung, dass auch rechtsradikale Parteien antikapitalistische Programmatiken haben. Aber für die Neue Zürcher war es wohl überraschend. Also die politische Stellung ist da nicht so ganz klar, was eins meiner Lieblingsgedichte ins Spiel bringt von Ernst Jandl, Lichtung. Manche meinen, lechts und rings kann man nicht verwechseln. Werch ein Illtum. Ich komme zum dritten Ansatz, Deutungsansatz, Definitionsansatz des Populismus. Populismus als demokratische Reaktion. Wie lautet hier, oder was ist der Gedanke dabei? Der Gedanke ist, Grundgedanke, stammt von Margaret Canavan, Populismusforscher aus England. Sie sagt, in der Demokratie, da braucht es eigentlich zwei Formen von Politik. Ja? Das erwartet man in der Demokratie. Das eine nennt sie pragmatisch, das andere erlösend. Was heißt das? Pragmatisch heißt, naja, das heißt, dass die Regierungsgeschäfte gut erledigt werden, dass kollektive Probleme gelöst werden, dass rechtsstaatliche Verfahren eingehalten werden, dass das Alltagsgeschäft läuft, wenn man so will. Das ist das eine. Das andere ist aber, was mit der Demokratie auch verbunden wird, das nennt sie erlösend, sowas wie eine institutionalisierte Rebellion, Revolte gegen die Herrschenden. Ja, also dass man mit dem Wahlzettel auch mal zurückschlagen kann. Auch das erwarten wir, so Canavan, von der Demokratie. So, und die Überlegung ist hier nun, dass populistische Bewegungen und Parteien dann entstehen oder wahrscheinlich werden, Chancen haben, wenn die entweder erlösende Form vernachlässigt wird, also man das Gefühl hat, ich kann mit dem Wahlzettel nicht mehr zurückschlagen, Anführungsstrichen, aber auch, wenn die pragmatische Seite defizitär erscheint, Stichwort Politikversagen, ja, wenn kollektive Probleme nicht mehr adäquat, oder zumindest erscheint es vielen Bürgern so, gelöst werden. Das macht Populismus möglich, ja, als eine Revolte, wenn man so will. Worauf das Ganze, was ich hier erzählt habe, nun hinausläuft, ist ein Punkt, den ich recht wichtig finde. Ich will das mit einem Zitat von Michael T.H. Greven deutlich machen, dass es nämlich einen Konnex gibt zwischen Demokratie und Populismus. Das heißt nicht, dass es identisch ist oder so, es gibt eine Verbindung zwischen beiden. Was sagt Michael Greven? Er sagt, schon immer und legitimerweise besaß die Demokratie als Regierungspraxis einen populistischen Zug, der sich einerseits aus dem Wiederwahlwunsch der auf Zeit Regierenden ergab und der andererseits über die Rückkopplung, Responsivität, bei den seltenen Wahlen hinaus für ein gewisses Maß an Responsivität zu sorgen hatte, bei den seltenen Wahlen. Gut, die Frage ist, die uns jetzt hier interessiert, warum wird, wenn man so will, das populistische Bedürfnis nicht im Rahmen der etablierten Parteien befriedigt. Warum bilden sich Parteien heraus, die einen starken populistischen Zug haben? Das ist eigentlich die Frage. Und darum soll es nun beim nächsten Schritt gehen. Was sind die Gründe für den Aufstieg des Rechtspopulismus hier in Klammern? Weil ich denke, einige dieser Gründe, die ich Ihnen präsentieren will, gelten jetzt nicht nur für den Rechtspopulismus, sondern auch für linkspopulistische Parteien etwa. Okay, ich will was vorwegschicken, nämlich sowas wie eine kleine Vorsichtsmaxime. Also bei so allgemeinen Deutungen, wie ich sie jetzt präsentieren werde, muss man vorsichtig sein. Populismus ist ein kontextsensitives Phänomen. Also die kulturell-historischen Kontexte des Populismus, wenn man sich die Geschichte anguckt, variieren stark. Die muss man eigentlich mit einbeziehen. Das Zweite ist, dass Rechtspopulismus, so wie ich das hier verstehe, den Begriff, ist ein Idealtyp im Sinne Max Webers. Das heißt, dass es eine begriffliche Konstruktion ist, die ich präsentiere, und dass reale politische Akteure, Organisationen Mischformen sind. Will sagen, die AfD ist, würde ich sagen, eine rechtspopulistische Partei, aber sie hat auch noch andere Elemente oder Teile. Sie ist in Teilen auch eine, wenn man will, neofaschistische oder rechtsradikale Partei. Das gibt es dort auch. Ja. Also das gilt es zu bedenken. Es ist ein Idealtyp, den ich hier präsentiere. Das zweite, dritte ist, es gibt Pfadabhängigkeiten, institutionelle Strukturen, die bedeutsam sind, oder Mentalitäten, wenn man den Aufstieg erklären will. Ja. Also ich meine, Trump ist auch deshalb Präsident, weil die USA ein etwas merkwürdiges Wahlsystem haben, will ich mal sagen. Ja, also das muss man auch mit einbeziehen, das tue ich jetzt im Weiteren nicht. Und das Vierte ist, was auch wichtig ist, schon der alte Machiavelli hat darauf hingewiesen, zwei Dinge sind wichtig, wenn man politisch erfolgreich handeln will, Fortuna und Occasione. Das heißt, man braucht irgendwie günstige Gelegenheiten und Glück, und diese günstigen Gelegenheiten muss man dann ergreifen. Also mit Blick auf die AfD war es etwa die Eurokrise, die ihn in die Hände gespielt hat. Mit Blick auf die AfD war das Horst Seehofer, der ihr Narrativ bedient hat. Ja, Flüchtlingspolitik von Merkel sei ein Rechtsbruch gewesen. Gut, also das müsste man auch mit beachten, kann ich nicht tun, weil dann würde es zu komplex. Ich fange eben und versuche, allgemeinere Gründe zu geben. Okay, das erste ist medial. Klassische Massenmedien berichten zwar häufig negativ, wenn man ja von der Boulevardpresse absieht, über populistische Akteure, aber sie sind sehr empfänglich für den provokativen Stil. Ja, also es gibt eine Präferenz für Konflikt in der Berichterstattung. Und wenn ich provoziere, Normen breche, komme ich eher in die Zeitung. Das ist hier so der Gedanke. Ja. Das zweite ist, es gibt die neuen Medien, und die schwächen die normative Filterfunktion der klassischen Massenmedien. Ja. Also das Narrativ, was dort stattfindet, das kann über neue Medien umgangen werden. Das hatten wir ja gestern auch schon, diesen Zusammenhang. Dann ein nächster wichtiger Punkt ist, es gibt im Parteienwettbewerb, würde ich sagen, kann man drüber streiten, aber einen Mangel an Differenzen in wichtigen Themenfeldern. Wirtschaftspolitisch und kulturpolitisch. Ja, also die Parteiendifferenzen haben sich etwas abgeschwächt. Hinzu kommt die berühmt-berüchtigte TINA-Rhetorik. TINA, kennen Sie vielleicht, steht für There is no alternative. Ja, also auch von Merkel, die Aussage, die Wirtschaftspolitik, Rettungspolitik sei alternativlos. Ja, das ist schwierig in einer Demokratie, die eigene Politik so zu rechtfertigen. Hinzu kommt ein problematischer Aspekt, der in der Politikwissenschaft als Postdemokratie beschrieben wird oder Postdemokratisierung, was besagen soll, dass die Kerninstitutionen der Demokratie, Parlamente und Parteien, hinsichtlich ihrer Entscheidungsmacht geschwächt worden sind. Ja, viele wichtige politische Entscheidungen finden in anderen institutionellen Kontexten statt. Denken Sie an die EU, den Ministerrat, der ist politisch sehr wichtig, ist aber kein demokratisches Gremium. Darauf können nun Rechtspopulisten reagieren und sagen, no, 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 there is an alternative. Ja? Auch der Parteiname AfD, Alternative für Deutschland, ist symbolisch wichtig. Und das zweite Slogan hier aus der Brexit-Bewegung, take back control. Ja? Das Versprechen ist, wieder demokratisch Kontrolle auszuüben. Das ist sozusagen die Antwort rechtspopulistischer Parteien, die sie geben und die zu verfangen scheint. Nächster Punkt ist der politische Stil der politischen Klasse und der politischen Eliten. Er ist eher, ist eine Tendenz, ne? Ist eher nüchtern, eher technokratisch und, ich habe das hier in Anführungsstriche gesetzt, politisch korrekt. Gibt Ausnahmen, gar keine Frage, aber es ist eine Tendenz. Das gefällt einigen Bürgerinnen und Bürgern, glaube ich, nicht so wirklich. Das kann man daran sehen, dass der politische Stil rechtspopulistischer Parteien, der ist politisch anstößig, zum Teil auch dilettantisch, denken Sie an Trump, und unprofessionell. Das mögen wir als irgendwie was Schlechtes empfinden, aber es gibt Menschen, die gerade das gut finden, weil das symbolisch zeigt, wir sind eben nicht so wie die da oben. Hinzu kommt, dass die politische Klasse zunehmend homogener ist, vielleicht auch so erscheint, stark akademisch geprägt ist. Ja. Und es gibt eine sozial selektive Politikverdrossenheit. Ich meine, für gut gebildete Menschen gehört es zum guten Ton, die Demokratie zu loben. Da geht man auch gerne zur Wahl und redet auch drüber. Ja. Aber es gibt eben Segmente in unserer Gesellschaft, wo das nicht so ist. Politics is rubbish. Politik ist Müll. Das hat mal so ein Kleinunternehmer zu mir gesagt. Da war ich bei der so einen Kiosk gehabt. Und da ging es irgendwie um Politik im Gespräch. Ich habe mit dem gesprochen und der sagte nur, Politics is rubbish, das ist Müll. Ja, das würden wir uns im Gespräch ja nie zu sagen trauen, das ist irgendwie anstößig. Aber das ist die Mentalität gewesen. Ne? Und da schließt eben die Rebellion oder dieser Affekt gegen die politische Klasse der Rechtspopulisten an. Und dieser Slogan gegenüber Hillary Clinton, lock her up, sperrt sie weg, hat eben auch diesen Unterton, ne, als Rebellion gegen eine politische Klasse, für die Clinton als Symbolfigur galt. Ich komme ja aus Hamburg und da habe ich ein Foto gemacht im Alstertal-Walddörfer, Wahlkreis, wo der SPD. Gut, da gibt's auch viele Ärzte. Das ist zum Teil auch ein gehobener Wahlkreis. Es gibt aber auch Teile in diesem Wahlkreis mit einer sehr gemischten Bevölkerung. Auch mit einigen Sozialbauten und so weiter. Und das ist das Wahlkreisbüro der SPD. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, aber von den 4 Leuten, die da drin sitzen, haben 3 einen Doktortitel. Also auch das zeigt, denke ich, dass es eine gewisse Homogenität, Akademisierung der politischen Klasse gibt, die auf viele Menschen, denke ich, nicht unbedingt so attraktiv wirkt. Auf andere schon. Der nächste Punkt, ich mache das mal mit Bezug auf Hermann Heller, weil wir hier in Hofgeismar sind, die erodierende soziale Homogenität, das ist ein Begriff von Heller. Der Heller hat das gegen den Karl Schmitt gewendet. Karl Schmitt hat gesagt, Demokratie basiert auf faschistischer Gedanke, Artgleichheit. Ja. Heller hat geantwortet, nein, tut sie nicht, aber Demokratie basiert auf einer gewissen sozialen Homogenität. Das hat eigentlich schon Aristoteles gesagt. Ja, Bürgerfreundschaft hat Aristoteles das genannt. Also es braucht eine gewisse soziale Angleichung. Starke soziale Kontraste sind einer Demokratie nicht zuträglich. Und ich würde sagen, diese soziale Homogenität unserer Demokratien erodiert. Ja? Oliver Nachtwey hat das etwa mit seinem Buch auch die Abstiegsgesellschaft plastisch gemacht. Wie reagieren Rechtspopulisten darauf? Naja, sie bieten eine Alternative an, nämlich eine ethnische und oder kulturelle Homogenität. Ja? Die sagen, nee, da nichts nicht, es liegt daran, dass wir zu multikulturell geworden sind oder zu heterogen im ethnischen Sinn. Ja, auch das ist sozusagen eine Gelegenheit für Rechtspopulisten. Und dann kommt etwas hinzu, was ich als demokratisches Ressentiment bezeichnen will. Das ist ein bisschen in Anlehnung an Max Scheler. Die Idee hier ist, dass Demokratien in der Regel demokratische Werte, Prinzipien hochhalten, in der Wirklichkeit aber auch stark dagegen verstoßen. Ja, und das produziert, wenn man so will, demokratische Ressentiments, dass die Demokratie unglaubwürdig wird für einige Menschen. Das ist auch gewissermaßen ein begünstigender Faktor für populistischen Protest. Und dann gibt es, zweifelsohne auch, hatten wir ja gestern und heute auch das Thema, antidemokratische Ressentiments. Ja, muss ich, glaube ich, nicht viel drüber sagen, also was hiermit gemeint ist. An die eben rechtspopulistische Parteien anknüpfen. Ich will sagen, es gibt auch klare rechtsradikale Wählerinnen und Wähler, die die AfD etwa wählen, weil sie denken, naja, das ist doch schon mal was. Ja. Der nächste Punkt ist wirklich beunruhigend, weil ich nicht so genau weiß, was man dagegen tun kann. Nämlich die Zunahme politischer Komplexität auf der einen Seite und das, was in der Politikwissenschaft als Verantwortungsdiffusion bezeichnet wird. Dass bei vielen politischen Entscheidungen nicht mehr so richtig klar ist, wer ist eigentlich verantwortlich dafür. Wen kann man bei der nächsten Wahl dafür abstrafen? Zu Recht abstrafen. Ne? Also wer hat das wirklich zu verantworten? Also politische Verhältnisse sind recht unüberschaubar geworden, zum Teil intransparent. Das ist ein Problem. Warum? Weil, beziehe ich mich wieder auf Michael Greven, das verletzt das Sartori-Kriterium, so hat er das genannt. Sartori war ein italienischer Politikwissenschaftler, der gesagt hat, ich denke, da ist was dran, Demokratien sind, so Sartori, die komplexesten Regime. Sie sind institutionell kompliziert, können aber nicht bestehen, wenn ihre Institutionen und auch die Politik, die in ihnen gemacht wird, vom Durchschnittsbürger nicht verstanden werden können. Im Gegensatz zu Autokratien, ja, da ist das egal. Da macht es nichts, wenn die Untertanen, müsste man sagen, Politik nicht verstehen. Ist nicht schlimm. In Demokratien schon. Ja. Und das ist etwas, wo, würde ich sagen, Populisten auch daran anschließen können, weil sie simplifizieren. Und sie liefern eine, häufig falsche, Verantwortungszuschreibung. Auch das ist ein begünstigender Faktor. Rechtspopulisten bieten, wie es so häufig heißt, einfache Lösungen für komplexe Probleme. Das ist häufig kritisch gemeint, wenn das so gesagt wird. Das Problem hier ist, in der Demokratie braucht man das. Einfache Lösungen, einfach im Sinne von verstehbar für Durchschnittsbürger. Was auch noch wichtig ist, denke ich, hier zu betonen, weil ich hier doch sehr stark auf das Verstehen wollen des Populismus abhebe, ist, dass es offenkundig einen Populismus gegen die Demokratie gibt, der auch mit dieser Simplifizierung manchmal einhergeht. Ja, also etwa die Personalisierung struktureller oder sozialer Probleme, dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen verantwortlich macht für soziale Probleme, etwa Sündenbockpolitik, aber auch symbolische Gewaltaffinität in einigen Diskursen des Rechtspopulismus, ja, die dann auch in reale Gewalt umschlagen kann. Wobei man allerdings fairerweise auch sagen muss, dass auch so einige rechtspopulistische Politiker Opfer von Gewalt geworden sind. Ich erinnere nur an den Fall in Bremen, wo ein AfD-Politiker von hinten niedergeschlagen worden ist. Das muss man auch erwähnen. Der nächste Punkt ist eine Veränderung der, man kann sagen, Konfliktstruktur unserer Gesellschaften. Alte Konfliktlinien werden ergänzt und überlagert durch eine neue Konfliktlinie. Schließung versus Öffnung. Was ist eine Konfliktlinie? Eine Konfliktlinie ist ein verdichteter, regelhafter Konflikt, der politisch repräsentiert werden muss, um ihn irgendwie zu integrieren. Kapital gegen Arbeit, Stadt gegen Land, Fortschritt gegen Reaktion. So. Und hier so die These, das ist nicht meine These, sondern das ist die These eines Schweizer Politikwissenschaftlers, entsteht ein neuer Konflikt. Das ist der Konflikt zwischen Befürwortern von Schließung, und Befürwortern von Öffnung auf mehreren Ebenen, politisch, kulturell, ökonomisch. Ja, politische Öffnung wäre so viel wie mehr Europa, mehr Globalisierung. Ja. Kulturelle Öffnung wäre normative Liberalisierung, ja, Abbau repressiv gedeuteter Normen. Ökonomische Öffnung wäre stärkere Wettbewerbsorientierung. Ja. Mehr Handel, Freihandel. Ja. Das ist ja auch die Parole, die wir häufig gehört haben. Wir brauchen Freihandel, ja, Öffnung. Nun ist es so, dass die Befürworter von Schließung politisch nicht in dem Maße repräsentiert wurden. Und das ist, wenn man so will, eine Lücke, die geschlossen wird durch den Rechtspopulismus. Das sind die Parteien der Schließung. Ja, das erklärt auch die Bedeutung von Begriffen wie Walls, Grenzen in deren politischer Rhetorik auf allen Ebenen. Parteien der Schließung. Man kann das jetzt noch mal ein bisschen weiter versuchen auszuführen, wie sich das auswirkt, diese neue Konflikt, Öffnung, Schließung. Ich würde sagen, zeitdiagnostisch, wir hatten in den letzten Jahrzehnten sowas wie eine liberale Modernisierung. Ja, also dass auch im Bereich der Kultur, der Ökonomie, der Politik liberalisiert worden ist, geöffnet worden ist. Und das produziert Gewinner und Verlierer. Und das meine ich jetzt nicht normativ, ne? So, die Verlierer sind die Guten, die Gewinner die Schlechten oder so, sondern analytisch gemeint, will sagen, auf allen drei Ebenen haben Leute davon profitiert und andere nicht. Also Verlierer heißt hier die Leute, die nicht nur materiell verlieren, sondern vielleicht auch kulturell verlieren, weil ihre Vorstellung eines guten Lebens etwa entwertet werden oder die befürchten, dass das in Zukunft passiert durch diese liberale Modernisierung. Und die Rechtspopulisten beanspruchen nun, würde ich sagen, propagandistisch, wenn man so will, die Repräsentation der Verlierer zu sein oder die, die sich da verhalten. Wenn man jetzt auf die Wählerstruktur guckt, und das ist eine Tendenz und die Wahlforschung ist da zum Teil auch umstritten, aber ich denke, oder streitet sich, aber das ist eine Tendenz, die es gibt. Wähler sind eher männlich, eher nicht akademisch gebildet, eher ländlich lebend und sozialstrukturell gehören sie im Kleinbürgertum an, ja, so wie mein Kioskbesitzer, der Politik für Müll hält, ne, Kleinbürgertum mit seinem Kiosk und Facharbeiter. Ne, das ist so die Tendenz. Und da kann man tatsächlich sagen, dass da auch einige doch von dieser liberalen Modernisierung betroffen waren und verloren haben, in Anführungsstrichen. Ich will es nicht bewerten. Ne. Okay, jetzt komme ich zu dem sperrigen Begriff, den ich am Anfang da aufgefahren habe, dem postdemokratischen Liberalismus. Was ist denn das? Das ist jetzt so ein bisschen so ein Begriffsversuch, auch zeitdiagnostisch was einzufangen. Der postdemokratische Liberalismus ist für mich etwas, was wir in den letzten Jahren verstärkt hatten, als eine dominante politische Ideologie, Anschauungsweise, ein Diskurs. Warum gibt's den? Es gibt ihn, würde ich sagen, weil es kam zu einer Verminderung der demokratischen Steuerung. Also diese Idee, dass man einen demokratisch gebildeten Willen verwirklichen kann. Ja, das ist ja eigentlich ein demokratisches Versprechen oder zumindest die Selbstbeschreibung der Demokratien beinhaltet diese Idee. Und das wird immer unplausibler. Stichwort Komplexität. Ja. Dass das passieren kann. Ja. In der Politikwissenschaft gibt es schon lange eine Diskussion darüber, dass der Staat angeblich nicht mehr steuern könne. Alles ist zu komplex, es gibt zu viele politische Akteure, das Steuern sei schwierig geworden. So, was es aber zugleich auch gibt, ist ein Bedeutungsgewinn oder eine Hegemonie liberaler Werte. Unsere Gesellschaften sind liberaler geworden. Ja. Und auch viele in der politischen Elite, die das verteidigen, auch repräsentieren. In der Kultur etwa ein Zuwachs der Werte von Toleranz und Vielfalt. In der Ökonomie Bedeutung von Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität. Ja, ein liberales Programm. Links dann auf der linken Seite des politischen Spektrums eher mit Blick auf Bildung, ne, das ist ja eine häufige Antwort, dass man sagt, naja, die Strukturprobleme müssen dadurch behoben werden, dass wir die Bildung erhöhen, ja, oder vertiefen. Und auf der rechten Seite stärker durch angebotsorientierte Politik, wir brauchen mehr Flexibilisierung. Und in der Politik die Idee, dass Politik vor allem bedeutet, sich an den globalen Kapitalismus und die Marktgesellschaft anzupassen. Ja, das ist eigentlich das Zentrale, was Politik machen soll. Ja, ich meine, das ist jetzt eher so eine Nebenbemerkung, aber ich habe mich ein bisschen mit Energiewende beschäftigt. Wenn Sie sich den Koalitionsvertrag angucken, unserer Regierung, und dann schauen, wie wird da eigentlich die Energiewende begründet, dann kommen Begründungen wie, ja, wir müssen den Klimawandel bekämpfen und so weiter. Aber die Hauptbegründung dort ist, naja, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und wir müssen für Wirtschaftswachstum sorgen. Ja, also das ist da das Frame, das Vorherrschende. Und der postdemokratische Liberalismus, das ist gewissermaßen die Geisteshaltung, die dem zugrunde liegt und die das auch rechtfertigt. Das hat eine positive Komponente, würde ich sagen, nämlich durch die Bedeutungszunahme liberaler Werte, Freiheitswerte, kommt es zu einer Minderung institutioneller Demütigung. Ja, also das, also die Homo-Ehe wäre vielleicht ein Beispiel oder so. Und das ist ein großer Fortschritt. Es kommt aber auch zu negativen Effekten, würde ich sagen. Ein negativer Effekt ist die Kulturalisierung von Politik. Ich will sagen, dass in der Politik gar nicht mehr so sehr um große Reformen, Umbau der Gesellschaft geht, sondern um Kultur- und Wertfragen, dass die bedeutsamer werden. Das ist das eine. Und das führt zu dem eigentlich negativen Punkt, der Vernachlässigung der sozialen Voraussetzungen liberaler Demokratie, Verfestigung von Privilegien. Ein Beispiel ist Bildungspolitik. Es ist seit Jahren bekannt, wie ungerecht unser Bildungssystem ist. Aber es passiert einfach nichts. Ja? Wäre ein Beispiel dafür, für diese Vernachlässigung sozialer Voraussetzungen, Stichwort soziale Homogenität. Und der nächste Punkt wäre die Moralisierung von Fremdenfeindlichkeit, Ressentiment und Autoritarismus. Was heißt das? Das heißt, dass diese Einstellung und auch die Handlungen, die damit verbunden sind, fast ausschließlich oder dominant vielleicht eher, mit Blick auf ihre moralisch problematischen Konsequenzen diskutiert werden. Die da sind, gar keine Frage. Es sind schlimme, schlimme Dinge. Aber es wird gar nicht mehr so stark gefragt, wie wird eigentlich jemand Fremdenfeind? Wie wird eigentlich jemand so, ja, autoritär? Es wird einfach als eine Wert- und Einstellungsfrage diskutiert. Ich komme zum Abschluss zu, auch so, wenn man so will, einer Deutungsthese, die sich auf den Rechtspopulismus bezieht und die These besagt, dass dieser postdemokratische Liberalismus, den ich hier in groben Strichen gezeichnet habe, herausgefordert wird gegenwärtig durch den Rechtspopulismus. Der konfrontiert diese politische Ideologie oder diese Auffassung durch eine reaktive bis reaktionäre Programmatik. Die Idee ist, dass die meisten politischen Forderungen rechtspopulistischer Parteien, was sie dann an der Regierung, wenn sie regieren, machen, ist nochmal eine andere Frage, das Ziel haben, liberale Modernisierung, Migrationspolitik, Familienpolitik, kulturell, Umweltpolitik, wirtschaftlich, aber auch im Blick auf die EU, zu mildern, zu stoppen oder rückgängig zu machen. Es geht darum, das zurückzudrehen. Ja? Das korrespondiert auch mit den Parolen des Rechtspopulismus, Make America Great Again. Ja, ist keine neue Parole. Ich habe vorhin gehört, das stammt aus der Zeit des New Deal. Reagan hat es auch mal verwendet. Aber ne, die Semantik ist hier, etwas Großartiges, Gutes wiederherzustellen, das angeblich verloren gegangen ist. Hierzu passt auch eine These von Paul Taggart, ein Populismusforscher, der meint, Populismus lebt immer, und ich denke, da ist was dran, von der Idee des Heartland. Was heißt Heartland? Heartland ist so eine politische Imagination einer rückwärtsgewandten Utopie. Das ist ein zentrales Element von Populismus. Rückwärtsgewandte Utopie. Was heißt das nun konkret? Konkret heißt das, dass Rechtspopulismus, hier als Idealtyp verstanden, ne? Rechtspopulistische Parteien haben auch noch andere Programmatiken. Und sie sind zum Teil auch, das ist wichtig, Organisationsplattformen für etwa rechtsradikale Bewegungen. Die IB wurde schon genannt heute. Aber es gibt eben auch diese Idee einer, hier etwas flapsig, Old-Time-Democracy genannt, Retro-Demokratie, in der, und das wäre der programmatische Kern des Ganzen, bürgerliche Kleinfamilie und das heteronormative Geschlechterverhältnis, die nationale Gemeinschaft, Identität und Kultur, die staatliche Souveränität und die Demokratie und der Wohlstand für alle, Industrialismus, denken Sie an den Mythos des Wirtschaftswunders in Deutschland, wiederhergestellt werden. Ja. Ich komme zum kurzen Fazit. Es bleibt wirklich kurz. Ja, gut. Ich denke, als guter, weiß ich nicht, aber als Linker, Demokratie ist nicht nur, sie ist vieles, aber sie ist auch eine Antwort auf zwei Übel. Eine Übel ist Ausbeutung und das andere Übel ist Demütigung. Beim Kampf gegen Demütigung, Kampf klingt jetzt etwas pathetisch, aber in Teilen war er das, ja, wurde einiges erreicht, ja, die Minderung institutioneller Demütigung. Aber beim zweiten Punkt, Kampf gegen Ausbeutung, da haben die westlichen Demokratien nachgelassen. Und da müssten sie wieder mehr tun. Und das ist, denke ich, eine Aufgabe der Linken. Und meine große Sorge, weiß ich nicht, aber was ich befürchte, ist, dass die soziale Frage, wenn man so will, eigentlich vom Rechtspopulismus okkupiert wird. Ja? Deshalb sollte die Linke in gewisser Weise politisch etwas umsteuern. Und hier möchte ich mal schließen mit zwei Büchern, die irgendwie da hilfreich vielleicht sein könnten. Das ist jetzt keine Handlungsanweisung direkt, aber zwei Ideengeber. George Orwell, Road to Wigan Pier, der da in einem Arbeiterviertel länger gelebt hat und eine Reportage geschrieben hat und sich gefragt hat, warum kommt eigentlich die sozialistische Agitation, wenn man so will, sozialistische Politik dort nicht so gut an? Seine Antwort, das liegt daran, dass die intellektuelle sozialistische Linke sprachlich zu abstrakt ist. Ja, sie kann gewissermaßen die Erfahrung der Arbeiterklasse nicht gut aufnehmen. Und das ist, denke ich, auch eine Tendenz der heutigen Linken, die stark akademisch geprägt ist und der, wenn man so will, ein linker populistischer Stil fehlt. Und das bringt mich zu dem zweiten Buch von Richard Rorty, Achieving Our Country. Rorty hat eine ähnliche Diagnose ausgestellt und ich habe jetzt leider das Zitat nicht nochmal rausgesucht, aber er hat, wenn man so will, den Aufstieg von Trump relativ gut prognostiziert. Er hat gesagt, wenn die Demokraten es nicht schaffen, die soziale Verunsicherung irgendwie aufzunehmen und vor allem auch ein fortschrittliches politisches Projekt zu etablieren, was viele Menschen mitnimmt, dann werden die abstiegsbedrohten oder auch einfach nur abstiegsängstigen Menschen einen starken Mann wählen wollen, ja, der den Liberalen mal so richtig es heimzahlt. Und das ist ja leider passiert. That's it. Vielen Dank.